Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Die SPD ist eine sehr geschlossene Partei. Wir sind alle fest entschlossen, gemeinsam in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen und zu gewinnen. Und ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden.
Bundeskanzler Olaf Scholz war das bei der traditionellen Sommer-PK in der Bundespressekonferenz auf die Frage, ob er denn noch einmal antreten oder etwa den Biden machen werde. 1,5 Stunden stand der Kanzler Rede und Antwort für jedwede Frage aus der Hauptstadtpresse, wobei nicht jede Antwort die Klarheit brachte, die er für sich selbst reklamiert. Was seine zentralen Aussagen waren, das erfahren Sie gleich. Außerdem, das Bundeskabinett bringt eine Reform der Steuerklassen auf den Weg. Israels Ministerpräsident hält am Abend eine mit Spannung erwartete Rede vor dem US-Kongress und ein Flugzeugabsturz in Nepal fordert 18 Menschenleben. Der Hintergrund trägt den Titel Jung, pessimistisch, rechts, was Krisen mit jugendlichen Wählern machen. Gleich im Anschluss. Mein Name ist Dirk-Oliver Heckmann. Ihnen einen guten Abend. Beginnen wollen wir mit der Meldung des Tages aus Hamburg. Sie nennt sich Islamisches Zentrum Hamburg und betreibt unter anderem die sogenannte Blaue Moschee in der Hansestadt. Seit vielen Jahren ist die Organisation allerdings bereits auf dem Schirm von Verfassungsschutz und Sicherheitsbehörden. Heute hat Bundesinnenministerin Faeser das Verbot des Vereins und seiner Unterorganisationen in ganz Deutschland verfügt. Die Blaue Moschee wurde beschlagnahmt. Begründung: Das Islamische Zentrum sei eine extremistische Organisation des Islamismus mit verfassungsfeindlichen Zielen, die aggressiven Antisemitismus verbreite. Anna Lou Beckmann berichtet.
In den frühen Morgenstunden rücken Einsatzkräfte vor der sogenannten Blauen Moschee an. Voll vermummt eilen Polizisten auf das Gelände direkt an der Hamburger Außenalster. Die Moschee gilt als einer der wichtigsten Anlaufpunkte für schiitische Gläubige in der Region. Trägerverein der Moschee ist das Islamische Zentrum Hamburg, kurz IZH. Heute früh durchsuchen die Einsatzkräfte nicht nur das Gebäude, die Moschee wird geschlossen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD sagt in einem Video, das auf der Kurznachrichtenplattform X verbreitet wird:
Wir haben heute das Islamische Zentrum Hamburg verboten. Gesichert ist nun das Islamische Zentrum Hamburg handelt und richtet sich gegen unsere Verfassungsordnung. Deshalb wenden wir eins der schärfsten Schwerter unseres Rechts an, ein Verbot dieser Organisation. Das ist ein weiterer konsequenter Schritt gegen islamistischen Extremismus. Mir ist sehr wichtig, klar zu unterscheiden. Wir handeln nicht gegen eine Religion. Wir unterscheiden klar zwischen Islamisten, gegen die wir hart vorgehen, und den vielen Musliminnen und Muslimen, die zu unserem Land gehören und ihren Glauben leben.
Am Vormittag Pressekonferenz von Hamburgs regierendem Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD.
Das IZH war bundesweit aktiv und Teil eines großen islamistischen Netzwerkes, das sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland und gegen grundlegende Werte von Demokratie und Freiheit richtet. Unsere Demokratie ist wehrhaft, doch ein Vereinsverbot muss nach rechtsstaatlichen Grundsätzen erfolgen und vor Gericht Bestand haben. Dafür sind die Voraussetzungen jetzt gegeben.
Neben dem IZH hat Bundesinnenministerin Faeser 5 weitere Teilorganisationen in Deutschland verboten. Dazu fanden in 7 weiteren Bundesländern Polizeieinsätze am Morgen statt. In Bremen, Berlin, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Aufatmen angesichts der heutigen Entwicklungen etwa bei Necla Kelek vom Verein Säkulärer Islam Hamburg. Sie setzt sich seit Jahren für ein Verbot des IZH ein und weiß, gerade Exil-Iraner in Hamburg haben sich bedroht gefühlt.
Es ist ein Tag für die Demokratie, ein Stück auf dem Weg in die Demokratie für die iranische Bevölkerung, weil dieses Haus ist der lange Arm der Mullah-Regime aus dem Iran. Wir kämpfen seit 2018 vor dieser Moschee. Wir sind gegen Extremismus, Islamismus, Antisemitismus. Das sind alles Begriffe, die wir mit dieser Moschee verbinden.
Das Islamische Zentrum Hamburg hat sich bislang noch nicht zu den jüngsten Entwicklungen geäußert. In der Vergangenheit hatte der Verein alle Vorwürfe von sich gewiesen und auch vor Gericht versucht, gegen die Einschätzungen des Verfassungsschutzes vorzugehen, ohne Erfolg.
In seltener Einmütigkeit wurde die Entscheidung der Innenministerin öffentlich begrüßt. Der Schritt sei allerdings längst überfällig gewesen, so die Kritik teilweise. Katharina Hamberger hat die Reaktionen auf das Verbot des Islamischen Zentrums zusammengetragen.
Schon seit vielen Jahren steht der schiitische Verein Islamisches Zentrum Hamburg, Trägerverein der Imam Ali Moschee in der Hansestadt, im Fokus der Sicherheitsbehörden. Verstärkt nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 auf Israel. Der Verein wird als verlängerter Arm des Regimes im Iran gesehen. So heißt es im Verfassungsschutzbericht vom vergangenen Jahr, dass IZH sei neben der Botschaft die wichtigste Vertretung der Islamischen Republik Iran in Deutschland und ein bedeutendes Propagandazentrum Irans in Europa. 53 Objekte in mehreren Bundesländern werden seit heute Morgen im Zuge des Verbotes durchsucht. Sichergestellt worden seien laut Innenministerium bislang unter anderem eine hohe Zahl an IT-Geräten, Bargeld in Höhe von mindestens 100.000 Euro, Bücher und Schriftstücke sowie Unterlagen mit Bezug zu sowohl der verbotenen Hisbollah als auch zur ebenfalls mit einem Betätigungsverbot in Deutschland belegten Terrororganisation Hamas. Die denkmalgeschützte Imam Ali Moschee an der Hamburger Außenalster, auch Blaue Moschee genannt, steht nun vorerst unter Verwaltung des Bundes. Bereits im November 2023 gab es weitreichende Durchsuchungen gegen das IZH und mutmaßliche Teilorganisationen. Die schweren Verdachtsmomente hätten sich in diesen mit großem Aufwand geführten Ermittlungen so erhärtet, dass man das Verbot heute ausgesprochen habe, so Bundesinnenministerin Faeser. Forderungen, das IZH zu verbieten, kamen in den vergangenen Jahren aus nahezu allen Parteien. Entsprechend fallen nun die Reaktionen aus. Die Schließung des Islamischen Zentrums sei überfällig, sagte Alexander Throm, innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, unserem Hauptstadtstudio, und verweist auch auf die Aufforderung des Bundestages von 2022 an das Innenministerium, gegen das Islamische Zentrum vorzugehen.
Weshalb Innenministerin Faeser über 1,5 Jahre braucht, um diese Razzia und diese Schließung durchzuführen und zu organisieren, bleibt schleierhaft, ist aber im Ergebnis richtig.
So Christdemokrat Throm. Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, sagte dazu heute Morgen im Deutschlandfunk, der Hintergrund dafür sei, dass das Innenministerium großen Wert darauf lege, dass solche Verbote vor Gericht Bestand hätten.
Und hinzu kommt im Fall des Islamischen Zentrums Hamburg, dass es zugleich als Moschee, also als Ort der Ausübung des Grundrechts auf Religion fungiert. Und da sind die Hürden für ein Verbot besonders hoch. Umso wichtiger ist es, dass es jetzt gelungen ist.
Man begrüße das Verbot ausdrücklich, heißt es von Seiten der Grünen.
Man kann sagen, dass das Verbot lange überfällig war. Seit langem weisen die Sicherheitsbehörden auf die hochproblematischen Beziehungen des Trägervereins der Blauen Moschee zum iranischen Regime hin. Und viel zu lang konnte in dieser Moschee gehetzt und sich zu verfassungsfeindlichen Aktivitäten verabredet werden,
sagte der grüne Rechts- und Innenpolitiker Konstantin von Notz, unserem Hauptstadtstudio. Seiner Ansicht nach müssten nun weitere Schritte folgen. Die Netzwerke, die mit autoritären Staaten kooperierten und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellten und angriffen, müssten konsequent zerschlagen werden, so der Grüne von Notz weiter.
Fast einhellige Unterstützung also in Deutschland für das Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg. In Teheran, da sieht man das naturgemäß etwas anders. Das Mullah-Regime, berichtet Uwe Lüb, bestellte den deutschen Botschafter ein.
Das hat das Auswärtige Amt in Berlin auf ARD-Nachfrage bestätigt. Im Iran hat es die Agentur Tasnim gemeldet. Sie gilt als der Revolutionsgarde nahestehend. Der Schritt war erwartet worden. Ende 2023 etwa hat das Regime den deutschen Botschafter nach einem Urteil des Düsseldorfer Oberlandesgerichts gegen einen Deutsch-Iraner einbestellt und von unbegründeten Anschuldigungen gesprochen. In iranischen Medien war über die Schließung der Blauen Moschee in Hamburg und das Verbot des IZH zunächst berichtet worden. Die Berichte waren verbunden mit Angriffen auf die Bundesregierung. Das IZH sei in den vergangenen Jahren immer wieder Ziel von Vorwürfen und menschenrechtswidrigen Aktionen der Bundesregierung gewesen. Konkrete Beispiele wurden nicht genannt. Ausgerechnet die deutsche Regierung, heißt es, die sich immer wieder als Verfechterin der Meinungsfreiheit und der Menschenrechte weltweit ausgebe, verbiete nun dieses Zentrum.
Uwe Lüb war das. Zu unserem nächsten Thema. Einmal im Jahr, immer kurz vor Beginn der Sommerpause, da ist es Tradition, dass sich der jeweils amtierende Kanzler der Hauptstadtpresse stellt. Angela Merkel hat das jedes Jahr gemacht. Olaf Scholz setzt die Tradition fort und stellte sich 1,5 Stunden den Fragen der Kolleginnen und Kollegen aus Berlin. Mein Kollege Stefan Detjen hat zugehört.
Danke für die überaus nette und freundliche Frage.
Ob er dem Vorbild Joe Bidens folgen, Kritik aus der eigenen Partei nachgeben und auf eine erneute Kandidatur im nächsten Jahr verzichten wolle, wurde der Kanzler davor gleich zum Auftakt der traditionellen Sommerpressekonferenz gefragt. Antwort:
Die SPD ist eine sehr geschlossene Partei. Wir sind alle fest entschlossen, gemeinsam in den nächsten Bundestagswahlkampf zu ziehen und zu gewinnen. Und ich werde als Kanzler antreten, erneut Kanzler zu werden.
Damit hat Olaf Scholz, keine 3 Minuten nach Beginn der Pressekonferenz, gut ein Jahr vor dem regulären Wahltermin im September nächsten Jahres, den Bundestagswahlkampf eröffnet und sich selbst zum Kandidaten seiner Partei ausgerufen.
Meine Überzeugung ist, dass wir, wenn es wieder zu Wahlen kommt, für den Deutschen Bundestag die Sache gedreht bekommen haben werden.
Sagt Scholz mit Blick auf die schlechten Umfragewerte für die SPD und das lädierte Ansehen seiner Koalition. Noch vor einem Jahr hatte Scholz nach dem Streit um Heizungsgesetz, Kinder Grundsicherung und Waffenlieferungen ein Ende der koalitionsinternen Querelen versprochen. Jetzt gesteht er zu, es habe zu viel Pulverdampf aus der Regierung gegeben, der Erfolge vernebelt habe, zum Beispiel, wenn es um die Migrations- und Asylpolitik gehe.
Bevor ich Kanzler wurde, wurde über die Frage, wie geht man um mit dem Management der irregulären Migration, überwiegend öffentlich geredet und wenig praktisch gehandelt. Was wir jetzt geändert haben, worauf ich bestanden habe, ist, dass praktisch was getan wird.
Scholz macht klar, er sieht das Thema Migration als Schwerpunkt seines Wahlkampfes, setzt darauf, vor allem rechten Populisten den Wind aus den Segeln nehmen zu können.
Dürfen wir uns aussuchen, wer nach Deutschland kommt? Die Antwort lautet ja. Und dass wir gleichzeitig aber sagen, wer nicht bleiben kann, muss gehen. Offenheit und Klarheit, das gehört zusammen.
Durch jüngste Gerichtsentscheidungen sieht sich Scholz darin bestärkt, dass seine Regierung erweiterte Spielräume für Maßnahmen hat, die bislang an menschen- und völkerrechtlichen Einwänden scheiterten.
Ich habe öffentlich gesagt, wir werden Abschiebungen insbesondere von Straftätern nach Afghanistan, aber auch in andere Länder wie Syrien durchführen und bereiten vor, dass das auch tatsächlich geschieht.
Scholz sieht sich als Kanzler, der die Politik auf Trab gebracht hat. Keine andere Partei war so lange an der Bundesregierung beteiligt wie die SPD. Scholz diente unter Merkel als Vizekanzler und empfiehlt sich jetzt als Regierungschef, der vor allem nachholt, was früher versäumt wurde.
Und deshalb habe ich entschieden, dass wir mit dem Schlendrian und dem Aufgeben, das die letzten Jahrzehnte geprägt hat, einen Schluss machen.
Es geht viel um Sozialpolitik, das Bürgergeld, die Rente. Keine Nachfrage dagegen von den Journalisten zu dem Thema, das seine Kanzlerschaft und auch die Auseinandersetzungen in der Koalition so lange prägte, Waffenlieferungen für die Ukraine. Scholz setzt darauf, dass er mit dem Thema Frieden erfolgreicher sein kann als zuletzt im Europawahlkampf.
Ich würde mich gerne wieder damit plakatieren lassen.
Sowohl der Ukraine als auch Israel stellt Scholz dennoch weitere, auch militärische Unterstützung in Aussicht. Auch das jüngste scharfe Verdikt des Internationalen Gerichtshofs zur israelischen Besatzungspolitik ändere nichts an der Haltung der Bundesregierung zu Waffenlieferungen an Israel.
Wir haben nicht entschieden, dass wir keine Waffen liefern. Also werden wir und haben wir.
Scholz geht jetzt erst einmal in den Sommerurlaub. In der Koalition müssen derweil nach wie vor offene Fragen des Haushaltsentwurfs geklärt und dann in die unruhigen Fraktionen vermittelt werden. Wie stark der Rückhalt für seine erneute Kanzlerkandidatur in der eigenen Partei ist, wird sich erst nach den ostdeutschen Landtagswahlen im September wirklich ermessen lassen.
Stefan Detjen war das über die Sommerpressekonferenz des Kanzlers. Thema auch unseres Podcasts Der Tag. Heute mit Steffi Rohde und seit 17 Uhr in der Deutschlandfunk-App. Es ist kräftig gespart und gekürzt worden bei der Erstellung des Haushaltsentwurfs 2025, denn es fehlten bekanntlich Milliarden. Immerhin dürfen sich die Bezieher von Kindergeld, Kinderfreibetrag und Kinderzuschlag über eine leichte Erhöhung freuen und Wirtschaft und Steuerzahler insgesamt über eine gewisse Entlastung. Die Umsetzung der geplanten Kindergrundsicherung in dieser Legislaturperiode ist damit aber vom Tisch. Jörg Münchenberg berichtet.
In der letzten Kabinettssitzung vor der Sommerpause hat die Ampelkoalition heute noch einmal ein ganzes Bündel von steuerlichen Maßnahmen auf den Weg gebracht. Zusammengefasst im sogenannten Jahressteuergesetz, eine Art Gemischtwarenladen in der Steuerpolitik. Erstmals hat die Koalition dabei auch Elemente aus dem Wachstumspaket umgesetzt, das erst Anfang Juli im Zuge der Haushaltseinigung für 2025 präsentiert worden war. Entsprechend zufrieden zeigte sich Bundeskanzler Olaf Scholz auf der traditionellen Sommerpressekonferenz.
Wir haben auch steuerrechtlich was getan, Steuererleichterungen für die Bürgerinnen und Bürger beschlossen. Wir haben dafür gesorgt, dass es klappt mit der Forschungsförderung von Unternehmen und den Abschreibungsbedingungen für die im Rahmen der von uns auf den Weg gebrachten Wachstumsinitiative. Und Familien kriegen auch mehr Geld mit einem höheren Kindergeld, mit den Möglichkeiten, die sich über die Freibeträge ergeben. Insofern also ganz produktiv. Ein guter Start in die Sommerpause.
Letzteres war ohnehin geplant. So soll das Kindergeld im kommenden Jahr um 5 Euro auf 255 Euro pro Monat steigen, ab 2026 dann noch einmal um 4 Euro. Auch der Kindersofortzuschlag für bedürftige Familien soll ab dem kommenden Jahr ebenfalls um 5 Euro steigen. Änderungen gibt es auch bei der Einkommensteuer. Kinderfreibetrag und Grundfreibetrag werden ab dem kommenden Jahr angehoben. Zudem ist eine Verschiebung der Eckwerte bei der Einkommensteuer vorgesehen, um eine ungewollte Steuermehrbelastung durch inflationsbedingte Effekte, die sogenannte kalte Progression, zu verhindern. Laut Bundesfinanzministerium sollen Bürger und Unternehmen insgesamt um knapp 21 Milliarden Euro entlastet werden. Darüber hinaus hat das Kabinett heute auch die Überführung der Steuerklassen 3 und 5 in die Steuerklassen 4 und 4 mit Faktorverfahren auf den Weg gebracht. Die Neuregelung soll ab 2030 in Kraft treten, aber, so Finanzminister Christian Lindner, FDP, nicht zu Mehrbelastungen führen.
Unter dem Strich bleibt alles gleich und wir wollen durch einen Faktor quasi im Laufe des Jahres das, was sonst über die Steuernachzahlung erfolgt, bereits einarbeiten. Ist auch ein Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger, denn sie haben mehr Sicherheit hinsichtlich ihrer Steuerbelastung. Jetzt ist oft so, man holt sich am Ende des Jahres was zurück vom Finanzamt oder muss etwas nachzahlen. Jetzt soll das alles bereits im laufenden Jahr für die Bürgerinnen und Bürger geregelt werden.
Die Ampel hofft durch die Abschaffung der Steuerklassen 3 und 5 auf einen zusätzlichen Impuls für den Arbeitsmarkt. Denn die höhere Besteuerung in der Steuerklasse 5 führt oft dazu, dass die Betroffenen, in der Regel Frauen, ihre Arbeitszeiten nicht ausweiten. Durch die Änderung werde es mehr Fairness im Steuersystem geben, heißt es dazu im Finanzministerium. Eine Änderung des Ehegattensplittings, von dem besonders Paare mit einem hohen Einkommensgefälle profitieren, soll es allerdings nicht geben.
Ins Ausland. Schon einmal hat der Beschuss eines Hilfsmitteltransports der Vereinten Nationen durch die israelische Armee im Gazastreifen weltweit Empörung ausgelöst. Nun ist es offenbar erneut zu einem solchen Angriff gekommen. Sophie von der Tann berichtet.
Die UN-Fahrzeuge seien klar gekennzeichnet gewesen, die Route vorher von den israelischen Behörden freigegeben. Das berichtet eine Mitarbeiterin der deutschen Hilfsorganisation CADUS. Sie saß am Sonntag in einem der 4 UN-Fahrzeuge in Zentral-Gaza. Südlich eines israelischen Checkpoints sei der Konvoi dann unter Beschuss geraten. Mindestens 5 Kugeln hätten eines der Fahrzeuge getroffen. 2 davon seien trotz Panzerung durchgedrungen. Verletzt wurde niemand. In etwa 200 bis 300 Metern hätten sie israelische Bulldozer gesehen, so die CADUS-Mitarbeiterin. Das israelische Militär teilt auf Nachfrage mit, dass ihnen der beschriebene Vorfall nicht bekannt sei. Doch das sei kein Einzelfall, berichtet CADUS. Erst gestern soll laut UN-Angaben erneut ein Konvoi in Gaza beschossen worden sein. Für heftige internationale Kritik hatte israelischer Beschuss auf einen Hilfskonvoi Anfang April gesorgt. 7 Menschen wurden dabei getötet.
Die Nachricht vom Beschuss des Hilfsmitteltransports der Vereinten Nationen kam just an dem Tag, an dem Israels Premierminister Netanyahu einen großen Auftritt hat. Ihm wird die seltene Ehre zuteil, vor beiden Kammern des Repräsentantenhauses in Washington zu sprechen. Die Einladung ist vor allem auf die Republikaner zurückzuführen. Aus Washington, Nina Barth.
Vor dem Abflug nach Washington hat Benjamin Netanyahu bekräftigt, Israel werde Amerikas unverzichtbarer und starker Verbündeter im Nahen Osten bleiben, unabhängig davon, wen das amerikanische Volk als nächsten Präsidenten wähle. Das werde er seinen Freunden beider Parteien sagen.
I will tell my friends on both sides of the aisle that regardless who the American people choose as their next president, Israel remains America's indispensable and strong ally in the Middle East.
Bevor der israelische Ministerpräsident im Kongress allerdings auf Freunde trifft, wird Benjamin Netanyahu erst einmal Demonstranten zu Gesicht bekommen. Großdemos gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen und die Zehntausenden zivilen Opfer sind angekündigt. Das Kapitol ist weiträumig abgesperrt. Im Kongress selbst wird Netanyahu dann auf zahlreiche leere Stühle blicken. Einige demokratische Abgeordnete wollen der Rede ebenfalls aus Protest fernbleiben. Der Initiator der Einladung, der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, ist empört. Er wirft den Demokraten politisches Kalkül vor, während der USA-Verbündete Israel um sein Überleben kämpfe. Das sei skrupellos.
The idea that they are making political calculations when our ally is in such dire straits, fighting for its very survival, is unconscionable to us.
Der Besuch von Benjamin Netanyahu in Washington hat auch eine innenpolitische Dimension, vor allem jetzt in Zeiten des Wahlkampfes. Republikaner wollen ihre nahezu bedingungslose Unterstützung für Israel demonstrieren, was auch bei der republikanischen Wählerschaft gut ankommt. Die Demokraten dagegen sehen sich nicht nur der Kritik von rechts, sondern auch von links ausgesetzt, wie die Studentenproteste gezeigt haben. Auch dem linken Flügel der Demokratischen Partei ist die Nahostpolitik von US-Präsident Joe Biden zu israelfreundlich, wie die leeren Sitze im Kongress zeigen werden. Die wahrscheinliche Präsidentschaftskandidatin Vizepräsidentin Kamala Harris wird bei Netanyahus Ansprache auch nicht dabei sein. Stattdessen ist Harris auf einer Wahlkampfveranstaltung. Es sei empörend und unentschuldbar, dass Kamala Harris die gemeinsame Sitzung boykottiere, wetterte der Republikaner Johnson.
It is outrageous to me and inexcusable that Kamala Harris is boycotting this joint session.
Harris wird sich aber, wie auch US-Präsident Joe Biden, zu einem Vier-Augen-Gespräch mit Netanyahu treffen. Und übrigens auch Donald Trump. Der republikanische Präsidentschaftskandidat hat ein Treffen in Mar-a-Lago mit dem israelischen Regierungschef auf seiner Plattform Truth Social angekündigt.
Offiziell hält sich Peking neutral, praktisch allerdings hält China seine schützende Hand über Moskau beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Da hat es überrascht, dass der ukrainische Außenminister Kuleba für heute in Peking erwartet wurde. Nils Buhler.
3 Stunden reden Dmytro Kuleba und sein Amtskollege Wang Yi miteinander. Der ukrainische Außenminister ist zum ersten Mal zu einem offiziellen Besuch nach China gereist. Es ist der erste ranghohe Besuch seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar 2022. Kuleba will über Chinas Rolle für eine mögliche Friedenslösung mit Moskau reden. Jeder Tag des Krieges bedeutet eine Verletzung von Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Deshalb müssen wir den Krieg gegen unser Land beenden, den Frieden wiederherstellen und den Aufbau der Ukraine beschleunigen. China ist ein wichtiger Verbündeter von Russland. Beide haben einen engen politischen und wirtschaftlichen Austausch. Offiziell liefert Peking keine Waffen nach Moskau. Westliche Staaten werfen Chinas Führung allerdings vor, für die russische Rüstungsindustrie wichtige Technologie und Güter zu exportieren. Damit könne China die russische Aggression in der Ukraine unterstützen. Nach außen stellt sich Peking aber als neutral dar, so auch nach dem Treffen der Außenminister. Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums erklärt, wir unterstützen alle Bemühungen, die zum Frieden beitragen und sind bereit, weiterhin eine konstruktive Rolle für einen Waffenstillstand und die Wiederaufnahme der Friedensgespräche zu spielen. China ist besorgt über die humanitäre Lage in der Ukraine und wird weiterhin humanitäre Hilfe und Unterstützung für die Ukraine bereitstellen. Wie andere chinesische Offizielle vermeidet auch die Sprecherin den Begriff Krieg und spricht stattdessen von einer Krise in der Ukraine. Eine Lesart, die auch Moskau gefallen dürfte. Denn dort kann das Wort Krieg im Zusammenhang mit der Ukraine zu jahrelanger Haft führen. Der ukrainische Außenminister Kuleba ist trotzdem überzeugt, dass ein gerechter Frieden mit Russland auch im Interesse von China ist. Kiew lehnt es ab, Gebiete an Russland zu überlassen, fordert, dass sich die russische Armee aus der Ukraine vollständig zurückzieht. Nach dem Treffen mit seinem chinesischen Amtskollegen wiederholt Kuleba, die Ukraine sei bereit, mit Russland zu verhandeln, wenn Moskau dies ernsthaft wolle. Dafür sehe er momentan aber keine Anzeichen. China wird auch nach Kulebas Besuch nicht auf Russland einwirken, zumal inhaltlich nichts Neues herausgekommen sei. So sieht es Serhii Herasimchuk, Außenpolitik-Experte bei der Nichtregierungsorganisation Prisma. Vielmehr wolle ihrerseits die Ukraine einfach nur zeigen, dass sie um einen Frieden bemüht ist. Es liegt auf der Hand, dass die ukrainische Seite die Situation klären und zeigen musste, dass auch der Dialog mit China fortgesetzt wird und wahrscheinlich auch Anstrengungen zu unternehmen, damit Peking eine größere Bereitschaft zeigt, auf Russland in diesem Krieg Einfluss zu nehmen. Diese Hoffnung besteht in der Ukraine schon lange. Im Juni hatte Kiew zu einem Friedensgipfel in die Schweiz geladen. Was China anging, war die Enttäuschung groß. Peking hatte noch nicht einmal einen Beobachter geschickt.
Regelmäßig veröffentlicht die EU-Kommission ihre sogenannten Fortschrittsberichte von Beitrittsaspiranten. Doch nicht nur die müssen gewisse Standards einhalten, auch die Länder, die bereits Mitglieder sind, zum Beispiel auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit. Und da gibt es teilweise problematische Entwicklungen. Caroline Born berichtet.
Auf über 1000 Seiten hat die EU-Kommission aufgelistet, wie es um die Rechtsstaatlichkeit in der EU bestellt ist. Sorgen macht sich Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova über die Unabhängigkeit der Medien.
We see improvements, but we also see the deterioration of the situation in some countries.
Neben Verbesserungen habe sich die Situation in manchen Mitgliedstaaten verschlechtert, zum Beispiel in der Slowakei. Anfang des Monats wurde der öffentlich-rechtliche Rundfunk durch ein Staatsmedium ersetzt. Die Opposition wirft der Regierung unter Robert Fico vor, sich ein Propagandainstrument geschaffen zu haben. Druck auf die Medien ausüben soll auch Giorgia Melonis Regierung in Italien, indem sie sich beim öffentlich-rechtlichen Sender Rai einmischt. Während die Kommission das slowakische Mediengesetz noch nicht final analysiert hat, findet sie für Italien deutliche Worte.
We express concerns related to the independence and funding of public service media.
Jourova zeigt sich besorgt über die Unabhängigkeit und die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien. Neben der Presse hat die Kommission drei weitere Bereiche bewertet: die Unabhängigkeit der Justiz, den Kampf gegen Korruption und die Gewaltenteilung. Missstände in allen vier Bereichen hat sie in Ungarn ausgemacht.
Hungary is a real systemic issue for the Commission about the rule of law.
Die Probleme in Ungarn hätten System, so Justizkommissar Didier Reinders. Kurz vor Weihnachten hatte die EU-Kommission zwar Gelder ausgezahlt, die wegen Rechtsstaatsverstößen eingefroren waren, weil Ungarn erste Vorgaben erfüllt hat, doch über 20 Milliarden hält die Kommission noch zurück. Gegen Ungarn läuft außerdem ein Artikel 7-Verfahren. Es gilt als letztes Mittel. Am Ende droht der Verlust des Stimmrechts.
Im Lichte der seit Jahren andauernden systemischen Vergehen in Ungarn ist es endlich an der Zeit, Viktor Orbán in die Schranken zu weisen und Ungarn das Stimmrecht in der EU zu entziehen,
sagt der Europaabgeordnete der FDP Moritz Körner. Auch seine Kollegen im Parlament zeigen sich alarmiert. CDU-Politikerin Lena Dupont teilt mit, die Geschwindigkeit, mit der die Regierungspartei in der Slowakei das politische System umgestalte, sei beispiellos. Grünen-Politiker Daniel Freund fordert, früher auf solche Entwicklungen zu reagieren, durch Finanzsanktionen. Soweit ist es für die Kommission im Fall der Slowakei noch nicht. Sie setzt auf Empfehlungen an die Mitgliedstaaten und erklärt, 2/3 davon hätten die Hauptstädte im vergangenen Jahr zumindest teilweise umgesetzt. Deutschland erhält von der Kommission ein relativ gutes Zeugnis. Lob gibt es für die laufende Debatte, wie das Bundesverfassungsgericht vor politischer Einflussnahme geschützt werden kann. Angesprochen wird auch die Bezahlung von Richtern. Deutschland solle für eine angemessene Vergütung sorgen. Luft nach oben sieht man in Brüssel auch in Sachen Transparenz. So sollten weitere Schritte unternommen werden, um zu zeigen, welche Interessenvertreter Einfluss auf ein Gesetz genommen haben. Als Schritt in die richtige Richtung wertet die Kommission das Lobbyregister.
Bei einem tragischen Flugzeugunglück im Himalaya-Staat Nepal sind 18 Menschen ums Leben gekommen. Peter Hornung.
Der Unglücksort ist nur wenige hundert Meter von der Start- und Landebahn von Kathmandus internationalem Flughafen entfernt. An der Unfallstelle liegt das ausgebrannte Wrack, dazwischen Feuerwehrleute und andere Helfer. Polizeioffizier Basanta Rajauri. Insgesamt 18 Tote wurden bereits geborgen und in die Leichenhalle gebracht. Wir haben jetzt Informationen, dass einer der Menschen an Bord überlebt hat und im Krankenhaus behandelt wird. Wir untersuchen den Absturz noch weiter. Der Überlebende ist der 37-jährige Pilot, weiß man inzwischen. Er ist nach ARD-Informationen der Chef des Flugbetriebes der betroffenen Gesellschaft Soria Airlines. Er habe Augenverletzungen, heißt es. Alle Toten sind Angestellte von Soria Airlines, 17 Männer und eine Frau. Bei der Maschine handelt es sich um ein Regionaljet vom Typ CRJ-200 des kanadischen Herstellers Bombardier.
Und wir haben noch eine Meldung vom Sport für Sie. Das Internationale Olympische Komitee nämlich hat die Winterspiele für die Jahre 2030 und 2034 vergeben. Tim Bockmeier.
Die Wahl der beiden Gastgeber war im Grunde reine Formsache. Frankreich mit den französischen Alpen wie auch Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah waren bereits im vergangenen November vom IOC als bevorzugte Kandidaten ernannt worden. Entsprechend gab es heute keine Gegenkandidaten. Salt Lake City wird nach 2002 zum zweiten Mal Gastgeber der Winterspiele sein. Der Gastgeber 2030, Frankreich mit den französischen Alpen, erhielt den Zuschlag des IOC nur unter Vorbehalt. Da es aufgrund der vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich derzeit nur eine geschäftsführende Regierung gibt, zögerten sich zuletzt die erforderlichen Garantien von der Regierung für das Winterspieleprojekt. Entsprechend vergab das IOC die Spiele 2030 nur unter dem Vorbehalt an die französischen Alpen, dass Frankreichs zukünftige Regierung die bislang noch fehlenden Garantien bis zum 1. Oktober übermittelt. Das französische Parlament muss diese dann spätestens am 1. März 2025 ratifizieren.
Das IOC hat die Winterspiele für die Jahre 2030 und 2034 vergeben. Informationen waren das von Tim Brockmeier. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Dirk-Oliver Heckmann. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen schönen Abend.